Komme ich noch zu einem eigentlich letzten Punkt der Verwandlung des Klimas, nämlich in eine Streitfrage zwischen Souveränen, also in einen diplomatischen, in ein Material für Staatenstreitigkeiten, um Führungsrollen, um Einmischung in die Verhältnisse der anderen Nationen. Also man kann sich ja fragen, warum überhaupt der Titel Klima zu sowas wie einem diplomatischen Verkehr geführt hat, zu einer gemeinsamen Beschlussfassung unter dem Firmenschild und unter dem Titel, ja, wir kümmern uns um gemeinsame, um globale Probleme. Ja, der ist zum Stoff einer Weltdiplomatie geworden, das Klimathema. Naja, der materielle Ausgangspunkt, den habe ich eigentlich schon benannt, weil gerade unter Bedingungen des globalen Geschäftsverkehrs eben keine Frage mehr national zu behandeln ist. Also alle Wirkungen des Verkehrs also auch global sind. Aber deswegen übersetze ich dann Klimaschutz in einen einzigen Anspruch an andere Staaten. Nämlich eine Frage der Festlegung in all diesen Gesichtspunkten. Also was die paar Umweltrücksichten angeht, was die Frage der nationalen Geschäftskosten angeht, was die Frage der Standortkonkurrenz angeht und vor allen Dingen, was diese energiepolitischen Grundsatzentscheidungen angeht. Also die Festlegung anderer, die Berechnung auf andere, die Kalkulation mit, was man denen aufnötigen kann, wird einerseits als Recht reklamiert und geht andererseits dann aber auch wiederum nur mit deren Einverständnis. Also ich habe ja schon die Logik erklärt, die ganz banal heißt, wenn man sich auf andere Staaten verwiesen sieht, dann ist das immer der Übergang zum Rechtsanspruch, dass andere sich auch gefälligst reinreden zu lassen haben und umgekehrt, dass man selber aufpassen muss, wie sehr und ob man sich von denen reinreden lässt. Insofern ist aber dann Energiepolitik und überhaupt die ganzen vorgelagerten, was ich in der Verwandlung gesagt habe, Fragen, die sich an das Thema Klima anhängen, in die sich das eigentlich verwandelt, eben immer etwas, was jeden Staat im Verhältnis zu allen anderen angeht und diplomatisch, also gerade Energiepolitik ist nichts, was man sagt, was die Nationen für sich machen sollen, gerade weil es solche Fragen der globalen Verfügung, des internationalen Geschäfts und so weiter und des nationalen Standorts in diesen Streitigkeiten, in dieser Konkurrenz ist. Alle haben denselben Bedarf. Und das heißt nicht, alle sind sich da einig, sondern sie konkurrieren. Wie immer, Konkurrenz ist nicht, da wollen alle was Verschiedenes, sondern sie streiten sich um dasselbe. Diplomatisch hat dieser Streit drum, wer darf denn wie wem reinreden in diesen Elementarfragen. Die Form des Streits um ein gemeinsames Anliegen, nämlich alle streiten drum, wie ist denn das Problem Klima überhaupt zu definieren. Er hat ja angefangen mit, ob überhaupt eins vorliegt. Weil sie alle schon immer dran gedacht haben, und was heißt das, wenn wir anerkennen, wenn wir zugestehen, jawohl, dieses Problem gibt, welche Einmischungsrechte eröffnen wir uns, welchen Anforderungen müssen wir uns dann stellen, was wird dann von uns verlangen, was können wir dann von anderen verlangen. Deswegen, wegen dieser Kalkulation, damit es geht also um Fragen der ideellen Verpflichtung und des laufenden Versuchs, diplomatisch in die Grundfragen anderer Nationen hinein sich einzumischen, hinein zu regieren, mit dessen Zustimmung Zuständigkeit dafür zu reklamieren. Eben deswegen gibt es dann immer das Ringen um die förmliche Anerkennung des Klimaproblems überhaupt und was dafür Verpflichtungen daraus erwachsen. Also es ist ja noch die Zeit, ich kann noch erläutern, weil das so schlagend ist, dass, und weil das auch ein Stück weit was erklärt, das hat richtig zu einer neuen Form von wissenschaftlicher Konsensbildung und Diplomatie mit Berufung auf Wissenschaft geführt. Nämlich dieser Weltklimabericht, auf den sich da ja alle gestützt haben, der da ausgerechnet hat, wie es mit der Erderwärmung steht, mit der anthropogenen Klimaveränderung und den Zukunftsaussichten, also dieser Weltklimabericht. Das war eine Auftragsforschung der UNO mit einer politischen Endredaktion. Da hat ein international aus allen verschiedenen Nationen zusammengesetztes Wissenschaftlergremium diesen Bericht formuliert, schon mit dem Auftrag von der UNO-Staatenwelt und mit Blick auf die konkurrierende Staatenwelt, nämlich sie sollten die Vorlage für sowas wie eine Weltkonsensmeinungsbildung über den Klimawandel erstellen. Das Ding hat Summary for Policy Makers, hat ein Kapitel da geheißen, das Entscheidende, nämlich sie, alles was sie da so wissenschaftlich ausklamüdet haben, fassen sie zusammen in ein Statement, wo dann die politischen Macher dazu sagen können, aha, so steht es ums Klima und was folgt denn da dann draus. Und der Witz war, nicht bloß dieser Bericht musste von den UN-Staatenvertretern abgesegnet werden, sondern es gab einen richtigen Paragraphen, dass dieser Bericht an die Wissenschaftlerkommission zurückverwiesen werden kann, mit dem Auftrag, sie sollten gefälligst zu ihrem Summary, wenn das nicht angenommen wird, eine konsensfähige Alternative vorschlagen. Also ist die Prognose selber schon politisch gefärbt, der ganze Bericht, und zweitens, der wird dann erst noch politisch abgesegnet und da ist ewig drum gestritten worden, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, um so ein Zeug, das klingt einerseits total absurd, das hat nämlich geheißen, der Streit um die Wahrscheinlichkeit ändert sich jetzt in den nächsten bis 2100 das Klima um so und so viel likely oder very likely. Also wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich. Also so wird die ganze Prognose zum diplomatischen Streitmaterial, weil je nachdem, so ungefähr, wenn wir das zugeben, wenn wir das unterschreiben, was kriegen dann andere für diplomatische Handhaben in Bezug auf uns, zu sagen, dann müsst ihr aber in Sachen Energiepolitik und so weiter Folgendes machen. Oder was können wir uns da ausrechnen, was wir dann mit Fingerzeig drauf sagen können, naja, dann stehen doch wir mit unserer ganzen Zukunftstechnologie wohl jetzt erst gerade recht da und dann könnt ihr euch doch gefällig drauf einlassen. Es hat zweitens zu einer nicht neuen, aber also dieser ganze diplomatische Streit um Klima, zu einer Inflation des ideologischen Titels Menschheit geführt. Das ist eigentlich genau die passende diplomatische Münze für diesen Streit. Dass Menschheit eine falsche Abstraktion ist, da habe ich am Anfang schon was dazu gesagt. Innen sind halt die Leute unterschieden und außen sind sie nach Nationen sortiert und da stehen sich Staaten gegenüber und keine Menschheit und die Leute als solche gibt es gar nicht, also Menschheit ist eigentlich eine Fiktion. Aber als Titel für diese Staatenkonkurrenz, für Klima ist global die Menschheit, also wir alle sind bedroht, ist es genau die passende diplomatische Münze, dass man von anderen Anerkennung für seine Position, für seine Berechnungen in Sachen eben diese Grundlagen, diese Energiepolitik, Standortpolitik verlangt und das anderen als gemeinsames Problem anträgt, als höhere Allgemeinheit, der die sich halt zu verpflichten hätten. Also feilscht man um die Definition dieser Allgemeinheit eben deswegen. Der wirkliche Gehalt der Diplomatie, den habe ich hier ausgeführt, der liegt eigentlich drin, wenn Deutschland sich zum Vorreiter macht dann und sagt, die USA müssen sich auch darauf festlegen lassen. Dann ist das völlig klar, die sagen, die sollen keinen Konkurrenzvorteil aus der europäischen Umstellung ziehen, die man für nötig befunden hat. Die sollen empfänglich werden für die Angebote, die Deutschland eben zu machen hat, wenn mal die solche Umstellungen beschlossen und in die Wege geleitet werden. Und es soll gleich auch ein Wachstumsschub für eben zum internationalen Geschäft werden. Aus den Kosten soll ein Geschäft werden. Andere Standorte sollen das an Energietechnologie finanzieren und eben sich einkaufen, was Deutschland sagt, da haben sie einen Exportschlager. Zugleich, aber wenn das unter dem Thema anerkennt, Klimawandel ist nötig und Energiereduktion, also CO2-Reduktion, also Energieumsteuern, ist nötig und zwar nach ungefähr Kriterien und Vorgaben, die wir mal irgendwie folgendermaßen definieren. Wenn das alles die Form kriegt, dann rührt man damit eigentlich eben an die Stellung und richtig auch an Einflussmittel, an energiepolitische Grundfragen anderer Nationen wie der USA. Und das wisst ihr ja, die haben sich ewig und drei Tage lang einfach geweigert und gesagt, sie sehen das mit dem Klima anders. Global ist ihnen wurscht, sie sind die Weltmacht, sie sind sowieso der globalste, den es auf der Welt gibt. Und sie sehen das mit dem Klima nicht so schlimm und das Kyoto unterschreiben sie nicht, weil sie lassen sich von anderen sowieso nichts vorschreiben und dann kam und die Chinesen sollen erstmal und so weiter und so fort. Und irgendwann nach langer Schwerhörigkeit, eben wegen solcher Überlegungen, die ich aufgeführt habe, mit wie Amerika selber seine energiepolitischen Problemlage sieht, hat sich dann der Bush glatt herbeigelassen und gesagt, naja, gut, dann anerkennen wir das. Der Gipfel im letzten Jahr war noch so eine Weichenstellung, wo es dann geheißen hat, und uns die Deutschen ewig mit diesem Thema nerven, nehmen wir es selber in die Hand und machen dann aber auch klar, wenn Amerika so ein Thema in die Hand nimmt, wenn wir uns auf das Feld dieser Konkurrenz begeben und einlassen, dann heißt das auch dann, we take the lead, sagt dann der Ami-Präsident. Nicht die anderen, wir definieren die Problemlage. Wir geben dann aber auch die Lösungswege vor, an denen andere nicht vorbeikommen. Das so einfach erklären sich dann auch die scheinbaren Widersprüche der deutschen und der US-Klimapolitik. Anders eben als in Gestalt eines solchen ständigen Konkurrenzkampfs gibt es eben dann die Weltgemeinschaft, also das Subjekt, das da aktiv werden soll, gibt es einfach anders gar nicht. Und insofern ist dann auch das ganze Klimathema, weil es eben an die, eigentlich in dieser Verwandlung an die elementaren Grundfragen von Standortpolitik rührt, bis an die elementaren Energiefragen. Und gar nicht deswegen, weil es so um solche globalen Wirkungen geht, sondern weil es um solche nationalen Grundentscheidungen geht. Deswegen wird es dann auch immer in dieser diplomatischen Form, wir streiten uns um Klima und damit eigentlich um Grundlagen der nationalen und internationalen Energiepolitik, immerzu zum brauchbaren Material eigentlich der Konkurrenz um, naja, wisst ihr schon, wer definiert die entscheidenden Themen der Weltordnung, wer gibt vor, woran jetzt gerade die Welt sich zu sortieren und zu orientieren hat. Das, was Amerika mit seinem Terrorismuskampf, mit seinem Weltaufsichtsprogramm gemacht hat. Ja, hier Führungsmacht zu demonstrieren. Dafür wird dann die Klimafrage auch zum Material. Das ist aber dann der abgehobene Streit drum, wer präsentiert sich eigentlich für die dort, wo sich die Führer der Welt mal treffen, als potente Führungsmacht. Das ist dann sowas wie der Überbau noch über die Weltenergiediplomatie, die unter dem Klimathema stattfindet. Ich will nur noch eine letzte Bemerkung, dann bin ich erstmal soweit fertig. Ich sage, die betrifft jetzt wieder das ganz andere Ende des Themas, nämlich noch eine Verwandlung, die heißt einfach, Klima ist ein Agitationstitel, sage ich mal, für die wirkliche Preisfrage, die den Leuten aufgemacht wird. Das wisst ihr ja, die letzte Konsequenz ist eigentlich Klimasünder Menschheit, das sind wir alle. Man liest das täglich in der Zeitung, wenn man Auto fährt, hat man bis vor ein paar Jahren nicht gewusst, wie viel CO2-Ausstoß man mit einem neuen Opel, einem alten Mercedes und so weiter macht und überhaupt als Urlauber, Autofahrer, Otto-Normalverbraucher ist man einfach ein Energiesünder von Haus aus. Es ist zwar einerseits so, dass man im Grunde nichts zu bestellen hat in Sachen Klima. Man baut die Autos nicht, man entscheidet nicht über ihren Ausstoß und so weiter und so fort. Mit den Flugzeugen hat im Grunde nichts zu bestellen in Sachen Klima, aber man bleibt nicht unberührt davon. Man darf sich nämlich nicht bloß als Verursacher moralisch agitieren lassen. Man soll selbst tätig werden. Wisst ihr schon, Bäumchen pflanzen und solche Sachen sind ja alle aufgekommen. Sondern man wird auch gar nicht selbsttätig und freiwillig einfach zur Kasse gebeten. Energie wird in jedem Sinne umfassend teurer für den Normalverbraucher. Beim Fliegen extra Zuschlag, beim Autofahren Biobenzinaufschlag und so weiter. Bei Strom und Wärme wisst ihr ja laufend steigende Preise. So übrigens werden die energiepolitischen Weichenstellungen, der Staat für notwendig hält, für den Standort zum Geschäft gemacht, unter anderem natürlich mit Sonderkonditionen für die energiehungrige Geschäftswelt, aber am Normalverbrauch, der finanziert qua Staat und qua Staatserlaubnis die energiepolitischen Weichenstellungen. Der Mensch darf das dann als sein Beitrag zur Rettung seiner Umwelt verstehen. Aber abhängig gemacht wird von dem Verständnis sowieso nichts. Also insofern erspart er euch mit den Einsichten, die ich jetzt hier verbreiten wollte, auch nichts an den Kosten. Also das mal soweit. Ja, das ist, also wenn du noch was diskutieren möchtest, ist noch ein bisschen Zeit. Ich weiß nicht, ob das dieses Muster klar geworden ist, was ich mal probiert habe mit Verwandlung. Das heißt, keiner dieser Gesichtspunkte, die ich vorher aufgeführt habe, fällt einfach weg, sondern die sind alle gültig und geltend und kriegen ihr Gewicht, und zwar ihr unterschiedlich gewichtetes Gewicht. Also am Ende sind die paar Umweltrücksichten, die es ja gibt, eben subsumiert und aufgehoben in diesen am Ende in energiepolitischen Grundfragen. Und es ist ein Witz deswegen, weil es angetreten ist und den Ausgangspunkt gehabt hat bei dem Klima, das ist so wichtig, weil es so global und so, wisst ihr schon, so eingreifend, so umfassend, so riesig ist. Das Endergebnis ist ganz anders. Das ist so virulent, weil es an die Elementarfragen staatlicher Standortpolitik und Energiepolitik nicht rührt, sondern eigentlich in die verwandelt wird. Insofern ist es dann auf diesen Gipfelkonferenzen, wo dann immer die Menschheit hinschaut und sagt, na hoffentlich fallen sie die richtigen Beschlüsse, hoffentlich eben wieder zum Ausgangspunkt zurück, setzt sich die Merkel durch. Da ist es dann genau richtig aufgehoben. Und da, wo es immerhin transportiert wird, eben zu unserem, zum normalen Menschen, der jetzt auch noch dafür Verantwortung zeigen soll, da ist es einfach lächerlich. Also gemein und lächerlich von mir aus. Beides.
Ja. Der Witz ist ja, dass das monetär betrachtet wird und dem Verbraucher aufgedrückt wird als Problem. Und die Leute, die in die Arbeit fahren müssen, die müssen die brauchen halt einfach ihren Sprit, um in die Arbeit zu kommen. Sie haben kein Ein-Liter-Auto, weil es nicht gebaut wird. Und müssen halt einfach mehr Geld abdrücken, um an ihren schönen Arbeitsplatz zu kommen.
Ja, und wenn ein Liter-Auto gebaut wird, also es wird ja weniger Benzin verbraucht heutzutage, dann ist es wegen der Rechnungen, die sich dran knüpfen. Und garantiert nicht, weil der Mensch dann hinterher sich auf dem Weg zur Arbeit glatt ein paar Pfennige oder ein paar Cent oder ein paar Euro erspart, sondern weil es sich geschäftlich auszahlt. Übrigens, wie gesagt, es ist sowieso ein Unterpunkt eben dieser ganzen Standortfragen, wenn es heißt, und es gibt auch diesen Massenautoverkehr, der ist ein Posten in der ganzen nationalen Energierechnung, in der Geschäftsrechnung, in dem Autoverkaufsgeschäftswesen und so weiter und so fort. Aber das zu sagen, und das sind die, die die Klimabilanz durcheinander bringen, also auch die, die sie wieder bereinigen können, das ist einfach einerseits sachfremd und andererseits wollte ich ja erläutern, was sich dann an diese Sache alles dranhängt und inwiefern dann der Titel Klima und da muss man was dafür tun, eben dann doch immer wieder brauchbar ist für Agitation nach innen und für Diplomatie nach außen.